Hasse, können wir uns den Bugatti jetzt endlich leisten?
Nicht mal den Ballerwagen.
Okay, dann müssen wir noch eine Folge aufnehmen. Spieljahr 2017, Part 2. Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Spieljahr 2017. Ich freue mich darauf, dass wir mal wieder alle zusammensitzen oder immer noch zusammensitzen, eher gesagt. An meiner Seite habe ich heute Johnny.
Ich bin's.
Hase.
Immer noch kein Bollerwagen.
Und Arthur.
Den Bollerwagen können wir uns zusammenbauen.
Ja, ich hoffe zum Sommer, dass wir es dann hinkriegen, ne? Wenigstens mit dem Bollerwagen. 1. Mai steht ja auch bald vor der Tür.
Vielleicht fahren wir mit dem Bollerwagen zur Gamescom.
Das wäre eine Aussage. Mhm. Alle in einem Bollerwagen drinne, also jeder seinen eigenen und dann die Autobahn runter.
Und der Deko zieht.
Ah, nee. Ich hab Rücken.
Ich hab Beine. Zwei.
Ich hab Rücken. Jungs, wo ist der Elan? Habt ihr Bock oder was?
Auf jeden Fall.
Yeah. Meine Güte, ich hab das Gefühl, dass er gerade einschläft.
Wir hatten im ersten Teil hatten wir schon richtig, richtig geile Spiele dabei gehabt und jetzt geht's auch im zweiten Teil damit weiter. Ich habe die Liste schon gesehen und da ist einiges dabei, aber was machen wir im zweiten Part immer? Erstmal ein Quiz. Ich habe auch heute wieder was vorbereitet.
Yeah.
Quiz. Es geht um das Review-Quiz.
I got a need for speed.
Ich sage nochmal die Regeln. Ich habe mehrere Reviews zu einem Spiel rausgesucht. So ein bisschen so, dass man es nicht sofort errät. Hoffentlich. Und die Jungs müssen erraten, welches Spiel das ist. Jeder hat pro Review immer nur eine Chance. Ja? Nicht mehrere hintereinander.
Und wie sieht es aus vor dem, bevor du eine Review vorliest, hat man dann auch eine Chance?
Du kannst jetzt auch blind reinschießen.
Resident Evil.
Nein.
Super Metroid.
Auch nicht. Ich fange gleich mal mit der ersten Review an. Mhm. Trevor Lian hat nach 48 Stunden gesagt, wenn du Animal Crossing magst und liebst, dann solltest du ein bisschen Recherche betreiben, weil das ist kein Animal Crossing.
Das ist nicht Dead Space. Nee. Ich wollte einfach mal shooten, tut mir leid.
Palworld.
Nein.
Stardew Valley.
Auch nicht. Flavius Claudius Julius hat nach 112 Stunden gesagt, dieses Spiel hat mir einen zweiten Penis wachsen lassen. Das ist das, Zitat, most video game as video game I've ever played.
What?
Das ist das Top Gun Maverick der Videospiele.
Ist das Broforce?
Nein, aber wäre schon nah dran.
Ich bin überfordert.
Weil du zwei Penisse hast?
Und ich Top Gun Maverick bin.
Boah, gute Frage. Enter the Gungeon?
Nee. Ich lese das nächste vor. Mhm. Da habe ich leider den Namen nicht vom Reviewer, aber der hat 105 Stunden gespielt, oder sie, wissen wir ja nicht. Pro, große Männer, große Rüstung, viele Käfer, viel Adrenalin und sehr satisfying Executions. Cons?
Space Marine 2.
Oder richtig, Space Marine. Richtig. Mhm. Das ist Warhammer 40k, Space Marine 2. Okay. Ich lese noch weiter vor. Cons, Leandros. Augen und Ohren zu haben, wenn Leandros dabei ist. Leandros, der dieselbe Luft atmet wie du. Dass man Leandros nicht exekutieren kann. Leandros ist das menschliche Äquivalent zur nicht überspringbaren Werbung. Hm. Leandros, Leandros. 40k geteilt durch 10 Leandros. Ich habe noch mehr. Gib mir einen Moment. Dieses Spiel ist sehr gut, aber warum müssen wir so viele Menschen und auch Aliens töten? Wenn du dir diese Frage gestellt hast, bist du ein Heretiker. nachdem ich in diesem Spiel das Banner halten musste, ich muss das jetzt auf Englisch vorlesen. After the scene with holding the banner, I've had an erection that has lasted more than 8 hours. Should I seek medical help immediately or can I finish a few more missions first?
Aber ich habe eine Frage. Hat das Spiel eigentlich wirklich gar nichts mit Animal Crossing zu tun?
Man kreuzt sich ein paar Tiere, aber das war's da, glaube ich, auch.
Du sammelst Werkzeuge, also Waffen.
Gut, gut, gut. Siehst du?
Ein sehr geiles Spiel, habe ich ja on-stream gezockt und ich habe es sehr geliebt. Die Executions sind so gut und so flüssig gestaltet. Es ist jetzt eine neue Klasse rausgekommen. Oh. Ja, der Tech Marine, also du hast dann auf dem Rücken so einen Roboterarm mit einem Geschütz. Es gibt verschiedene Versionen, Waffen, die du haben kannst dafür. Mhm. Mega geil. Es hat ein bisschen Endgame-Probleme, meiner Meinung nach, aber.
Naja, also wenn ihr Bock habt, mal Enrico zuzugucken, ab auf YouTube.
Yes.
Yeah. Ansonsten 2017 Part 2.
Richtig, ich freue mich schon. Das erste Spiel haben wir in der letzten Folge schon mal genannt. Und das erste Spiel für den zweiten Part ist Dead Cells. Entwickelt von Motion Twin und kam für den PC raus. Roguelike, der Beginn der Roguelikes, die so richtig, richtig moderne gegangen sind. Ein Spiel, das spitze war damals und wirklich auch vielen Leuten heutzutage noch extrem viel Spaß macht. Ich glaube sogar ein neuer Part oder sowas ist davon rausgekommen oder kommt raus, ist in Entwicklung.
Oh, da sind immer viele DLCs gekommen und irgendwie Erweiterungen. Mittlerweile gibt es ja alles Mögliche. Es gab ein Crossover mit Castlevania und so. Also da ist schon viel drinne. Ne?
Ja, oh. Kam also, am 10.05. raus, habe ich noch gar nicht gesagt.
Ich fand gerade das auch so geil, dieses Spiel hat mich schon ein bisschen an Castlevania erinnert. Vom Stil her, vom Spielprinzip her, Castlevania Symphony of the Night ist eines meiner Lieblings-Metroidvanias. Oder auch das Metroidvania.
Ja.
Und Dead Cells hat mich sehr, sehr stark daran erinnert, hat mir ein bisschen Vibe gegeben. Natürlich viel besser gemacht, ne? Viele neuere Sachen einfach eingebaut, die es moderner machen. Ne? Mhm. Aber ich habe das Game geliebt und ich glaube, ich muss das nochmal durchzocken.
Ist das ja lang? Tatsächlich. Die Erweiterungen, die rausgekommen sind, ne, das ist ja auch viel mit Kooperation vorhanden, Castlevania zum Beispiel und alles Mögliche.
Ja.
Und ein paar Referenzen sind auch in dem Spiel dabei bezüglich Waffen und alles auf andere Spiele bezogen. Was die sehr gut gemacht haben, das haben die Indie-Entwickler. Enter the Gungeon war auch ein perfektes Beispiel dafür, ja, dass da sehr viele Referenzen sind. Dead Cells macht das ähnlich und bringt eine starke Variety mit an Gegenständen, Waffen, wie du bauen kannst und alles. Die ganzen Secrets in dem Game, das lohnt sich so hart. Man kann da so viele Stunden verbringen und das macht immer wieder Spaß, ja, immer wieder Bock. Das ist richtig, richtig geil. Die Entwickler... ich weiß nicht, ob noch DLCs dafür geplant sind oder nicht, oder die sich komplett auf das neue Projekt konzentrieren. Die haben ein neues Projekt gestartet, das ist gerade im Early Access und heißt, boah, verdammt.
Dead Cells 2.
Boah, verdammt heißt das?
Das ist ein geiler Name für ein Game, boah, verdammt. Aber damn. Boah so wie Boah oder Boah wie Wildschwein auf Englisch?
Nee, so wie Boah Hancock.
Ohne H.
Ah. Also nicht wild.
Oder wie Boa Constrictor.
Ah, und wer ist dieser Constrictor?
Constructor.
Constructor.
Bob the Builder.
Okay.
Music Constructor. Wie hieß das Lied immer? Kennt ihr die noch?
Was?
Music. Nee, Music Instructor.
Music makes me lose.
Your professional dance teacher.
Ich hoffe, Arthur hat jetzt genug Zeit daraus, damit wie das Spiel heißt.
Und zwar heißt das Windblown.
Boah.
Das ist deren neues Projekt. Es ist kein 2D-Sidescroller mehr, es ist Top-Down-Kamera. In alle Richtungen kann man sich bewegen, dann dementsprechend fast-paced, ähnliches System mit den Waffen und alles. Lohnt sich hundertprozentig reinzuschauen, besonders wenn man von Anfang an dabei sein will. Aber zurück zu Dead Cells, wie sich das Spiel entwickelt hat. Vorher war das sehr, sehr lahm zu Release, und zwar 2017 ist ja Early Access gerade mal rausgekommen.
Lahm
mal.
Langsam oder lahm langweilig?
Lahm content-technisch, okay, hauptsächlich.
Okay.
Und besonders Early Access, natürlich gab es irgendwie erstmal nur einen Boss, dann kam ein bisschen was dazu, immer weiterentwickelt. Zum Full Release gab es dann eine abgeschlossene Story in Anführungszeichen. Mhm. Also da wurde der Zyklus erklärt, warum man wieder spawnt. Und ab dann, mit den nächsten Erweiterungen, ging das sowas von bergauf. Secrets reingekommen, Skips reingekommen, dass du dann instant quasi, wenn du stark genug warst, direkt auf die höheren Level konntest und mit Schlüssel und richtig geil. Für Speedrunner ist das Spiel extra, wie soll ich sagen,
Konzipiert.
Nicht konzipiert, aber extra eingebaut worden, sodass Speedrunner es einfacher haben in dem Sinne oder eine Variety drin haben. Nicht stumpf das Spiel zu spielen, sondern es gibt bestimmte Türen in dem Game. Wenn du schnell bist, kannst du die Türen aufmachen. Da ist dann besserer Loot drin. Dementsprechend, du bist vielleicht ein bisschen unterlevelt, na, aber kriegst dann etwas besseren Loot. Ey, das ist. Die haben an alle gedacht, finde ich, bei dem Spiel.
Es sieht auch nice aus, ne? Es sieht so aus, als würde es sich richtig geil spielen. Ich habe es selbst noch nie angeschmissen, aber wenn ich mir das gerade so angucke, denke ich, boah, ich hätte schon Bock.
Flüssig, extrem flüssig.
Absolut. Das Problem ist, mich halten Roguelikes selten. So, es muss schon irgendwie richtig, richtig geil sein und mich abholen. Ansonsten ist mir das ein bisschen too much mit Werte hier, Werte da. Natürlich immer diese random Random-Geschichte, dass du diese Waffe hast, dann diese Fähigkeiten. Das ist natürlich der Inbegriff von Roguelikes, gar keine Frage. Aber mich muss das irgendwie abholen, damit ich da übel Bock drauf habe.
Das ist abhängig von der Progression dann dementsprechend. Ne? Ja. Und bei Dead Cells haben die das sehr, sehr gut gemacht. Du schaltest immer weiter Waffen frei, sehr, sehr viele an der Zahl. Erstens das, du kriegst eine Currency mit jedem Run. Eine extra Currency, die du dafür ausgeben kannst, um irgendwas dann quasi herzustellen, zu unlocken. Und aber auch Meta-Progression bezüglich deinen Werten zum Beispiel. Ne? Dass du dann startest mit ein bisschen mehr Levels in hier, ein bisschen mehr Levels in da. Mehr Flasks natürlich zum Healen und alles. Ne? So eine Meta-Progression gibt es dann auch. Und Roguelikes ohne Meta-Progression sind schwierig.
Ja.
Ne? Aber Dead Cells hat das richtig gut hinbekommen.
Okay. Nice, nice.
Und genau deswegen hat Dead Cells von uns auch ein B bekommen. Hört sich hart an, ja, aber das Spiel hat ja noch in den vergangenen Zeiten danach einiges rausgeholt.
Ja, da müssen wir sagen, dass wir das Early Access bewertet haben.
Genau.
Jungs, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe in der letzten Folge nicht einmal Metal Gear Solid erwähnt. Damit habe ich es jetzt in dieser Folge erwähnt, aber ich werde es niemals wieder in der letzten Folge erwähnt haben können.
Sag mal einmal Metal Gear Solid und wir schneiden es einfach irgendwo rein.
Einfach Metal Gear Solid.
Okay.
Warte, ich muss es in verschiedenen Tonlagen.
Metal Gear Solid? Falls ich es doch reingeschnitten habe in die Folge davor, wisst ihr jetzt Bescheid, dass es reingeschnitten wurde.
Also hört nochmal in die alte Folge rein.
Metal Gear Solid.
Gordon Freeman.
Am 6.9. bekamen wir Destiny 2. Ein Meilenstein für uns auf jeden Fall in unserer Videospielgeschichte. Produziert von Bungie, kam für die PS5 raus und für die Xbox One. PS4 raus, sorry.
PS4, ja.
PS4, ich war ein bisschen zu weit. Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir doch sogar Exklusivität am Anfang nur für die PS4 gehabt und auf der Xbox kam später erst raus, ne?
Boah, ganz genau weiß ich das gerade gar nicht.
Contentmäßig hatten wir auf jeden Fall immer 3 Monate Verzögerung gehabt.
Das ist gut möglich. Und ich glaube auch, die PC-Version kam erst irgendwie später,
die kam
oder?
viel später.
Die kam nicht mit zu Release, ne?
Nee.
Ein Spiel, das heute doch umstritten ist, ob es immer noch so gut ist, bezweifle ich stark. Aber uns hat es damals wirklich sehr viel und sehr lange Freude gebracht. Jungs, wie habt ihr es in Erinnerung?
Es war als hätte man ein neues Kind geboren. Wir haben ja sehr, sehr viel Zeit in Destiny 1 reingesteckt, ne? Von Anfang an die ganzen DLCs mitgenommen, so viel Freude, Leid, alles mitgemacht und dann kam es, Destiny 2. Die Geschichte dann danach natürlich, nach den ganzen Destiny-Sachen, vieles einfach neu und anders und besser gemacht. Neue Raids, also die Klassen haben ja neue Attacken gekriegt und so. Die Geschichte ging weiter. Das ganze System nochmal überarbeitet, auch das ganze PvP-System und wir waren into it. Von Tag 1 an, ich weiß auch, wie die Server aufgemacht haben, wir dann da saßen und in der Queue waren, damit wir reinkommen und dann gezockt haben, stundenlang und nicht aufhören wollten.
Ja, Ich weiß noch, wie mich die Story auch echt ja, gekriegt hat, ne? Weil ganz am Anfang ist man dann ja im Tower, den man aus Destiny 1 kennt und sich denkt, ja Mann, ich bin wieder zu Hause, bam, du wirst angegriffen. Da ja. kommen die Kabale, nehmen alles auseinander, du wirst aus dem Turm vertrieben, er wird kaputt gemacht. Dann startet man als Social Hub erst in so einer Farm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. So die ersten paar Male ist man in dieser Farm und arbeitet sich dann langsam wieder hoch quasi, bis man dann im neuen Tower ist und das war alles schön, das hat Bock gemacht, es fühlte sich neu und frisch an. Ja, und dann wurde es kompliziert. Ne?
Ich weiß noch genau, wo wir angefangen haben, dann sind wir auf die erste Map, auf diese also auf der Erde war das dann ja die erste Map und alles grün, alles schön, dann dementsprechend, wo wir dann alle losgelaufen sind und wie koordiniert wir quasi da gearbeitet haben. Ne?
Jeden Quadrat wieder abgecheckt.
Ja, ich hab hier das entdeckt. Jungs, hier ist das. Okay, stimmt. Wenn wir die Quest dann weitermachen, später bei dem, kriegen wir da das Exo und weißt du?
Ja.
Ah, das Exo kenne ich noch aus Destiny 1. Es war so geil einfach nur.
Ja.
Bis dann quasi eine Flaute kam in dem Sinne und dann aber der Raid released wurde und alle wieder rein. Ja. Ne? Das war so eine geile Zeit.
Ja, das hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Es war einfach genauso wie damals quasi. Wir konnten schön mit allen Leuten zusammen zocken. Wir waren sogar eine größere Gruppe als zu Destiny 1.
Ja.
Wir hatten teilweise das Glück, dass wir Glück und Pech teilweise mehr Leute waren, als eine Raid-Gruppe hergegeben hat, sodass wir teilweise sogar parallel laufend zwei Raid-Gruppen hatten. Das war alles schon sehr, sehr cool, hat echt eine Menge Bock gemacht. Ja, aber wie gesagt, dann kamen so langsam die Probleme. Ne? So, ich glaube, was das Hauptproblem natürlich wieder war, ist die eigenen Ambitionen und Erwartungen, wie Destiny 2 wird und was es dann effektiv geworden ist. Aber auch dieses, es ist jetzt irgendwie eine abgespeckte Version von Destiny, weil Destiny 1 war ja so groß, du hattest schon so viele Sachen drin, du hattest 5 Millionen Waffen, du hattest 10 Raids, keine Ahnung, Strikes noch und nöcher, du könntest ganz, ganz viel spielen, wenn du Bock hattest, aber Destiny 2 hatte diesen Content ja noch gar nicht.
Ich kann gar nicht unterscheiden, wann 1 aufgehört und 2 angefangen hat, ich habe immer dieses Problem.
2 hat angefangen am 6. September 2017.
Oh, okay, dankeschön.
Genau,
André. Wann hat 1 aufgehört?
Nie.
Am 5. September 2017.
Du kriegst den Jungen aus Destiny, aber Destiny nicht aus dem Jungen. Was willst du machen? Nee, aber
wir reden doch über das Game oder reden wir über eine Frau.
Ach du. Oh Gott.
Wow.
Und was dann auch so ein bisschen problematisch war, fand ich das Loot-System. Das war irgendwie seltsam im zweiten Teil, weil Waffen nicht mehr random Werte hatten, sondern hast du eine Waffe gedroppt bekommen, war diese Waffe fix. Das war die Waffe. Ende Gelände. Am Anfang. Das hat sich dann später auch alles geändert. Ne? Die haben viel versucht. Und irgendwann hat Destiny 2 einfach uns auch nicht mehr abgeholt und nicht mehr gekriegt.
Ja. Leider.
Ich glaube, Destiny hat ein Riesenproblem. Bei 1 war das noch nicht so bemerkbar. Leicht vorhanden, aber nicht so stark. Bei 2 hat sich dann rauskristallisiert, dass die genau dieses Problem haben, dass wenn die neue Erweiterung bringen, wenn das Spiel weiterführend ist, dass die damit nicht klarkommen, wie die das Ganze angehen sollen. Was machen wir mit den alten Gegenständen? Wie bringen wir unsere neuen Ideen mit ein, dass es in die Welt passt? Wie führen wir die Story weiter, dass es mit der Welt synergiert und passend dazu ist? Da haben die ein Riesenproblem, was zum Beispiel, wie du in der letzten Folge erwähnt hast, Johnny, Fortnite mit der Progression, mit den neuen Seasons, die haben das ja perfekt gemacht für die breite Masse. Dann haben wir gute Beispiele, World of Warcraft, jede Erweiterung, die Leute springen wieder auf, werden gehypt, ne? Verlieren vielleicht schnell das Interesse. Final Fantasy 14 genauso, mit jeder neuen Erweiterung drehen die Leute wieder durch und haben Bock. Bei Destiny mit jeder Erweiterung wurde es immer schwächer. Die Leute haben immer weniger Bock gemacht, weil es einfach nur unübersichtlich ist.
Du hast total.
Keine rote Linie, kein klares Ding. Und irgendwann setzt du dich an eine neue Erweiterung und denkst dir, okay, wofür mache ich das eigentlich so nach dem Motto?
Ich habe ja vor kurzem Destiny 2 nochmal rangeschmissen, ne? Und ich habe viel Destiny-Erfahrung. Ich habe viel Destiny 1 und viel Destiny 2 gespielt. Und ich kam keine Sekunde klar. Ich habe nichts verstanden von der UI. Ich wusste nicht, wo eine Story beginnt, wo sie aufhört, wo ich weitermachen soll. Ich wusste nicht, was diese 50 Menüpunkte sind, die irgendwelche komplett neuen Sachen eingeführt haben. Es war so überladen, dass ich gar keinen Plan hatte, was abgeht. Zwischenzeitlich kamen ganz viele Seasons rein, weil die DLCs nochmal in Seasons verpackt haben, die auch nochmal separat teilweise gezahlt werden mussten. Und diese Seasons sind nach der Season nicht mal mehr spielbar. Das heißt, du hast einen Großteil der Story jetzt nicht einmal spielbar in Destiny 2. Die haben viele Entscheidungen getroffen, die einfach irgendwie nicht nachvollziehbar sind. Es wurde immer begründet mit, hey, wir können es nicht anders machen, weil das Spiel so programmiert ist, dass wir Sachen rausnehmen müssen, wenn wir Sachen reinnehmen. So ganz grob gesagt.
Shut the fuck up.
Ganz grob. Ne? Ob das jetzt stimmt oder nicht, who knows, aber es waren einfach Dinge, wo du sagst, die zerschneiden gerade ihr eigenes Erlebnis. Du kannst nicht nochmal jetzt in Destiny 2 reingehen und es so spielen, wie es gedacht ist, weil es nicht existiert in dieser Form.
Ja, traurig.
Und das ist wirklich schade, ne? Und ich meine, ein Final Fantasy XIV hat es zum Beispiel grandios gelöst, dass du alten Inhalt immer noch zocken kannst, wenn du möchtest. Es gibt ja aktuelle Sachen, wenn du möchtest. Und hilft dabei, dass Leute, die an dem Stand sind, auch noch unterstützt werden in dem alten Content, so story-wise.
Muss aber auch, oder hat Final Fantasy Story Skip eingeführt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, den gibt's, aber ne, wenn du es normal spielen willst, musst du durch die klassischen Dungeons und Raids und keine Ahnung was durch. Und es gibt immer Leute, die mitmachen, weil es diese random Encounter gibt dafür.
Ja, ne? Ja, absolut. Und aber das ist ja das Gute, ne? Also bis vor kurzem, ich meine, das ist gerade mal ein halbes oder ein Jahr alt, dass es Story Skip gibt, musstest du die komplette Story durchspielen. Ne? War langwierig.
Das gibt schon länger, Arthur.
Ja?
Doch. Ich weiß noch, wie wir damals darüber diskutiert haben, als Alex mit einsteigen wollte und wir gesagt haben, komm, wir kaufen die Story-Skips. Weißt du noch? Haben wir damals darüber geredet?
War das Shadowbringer?
Ich weiß nicht, ob es Shadowbringer war oder Endwalker, aber das gab es schon vor einiger Zeit, ne? Ja, aber da waren, wie gesagt, das waren einfach Sachen, Sunsetting zum Beispiel. Es wurden Waffen komplett nutzlos, weil Destiny gesagt hat, oder Bungie gesagt hat, ja, die Waffen sind jetzt nutzlos, hol dir die neuen. So, ja. Weil sie es nicht geschafft haben, die zu balancen, weil die was Neues machen wollten. Ja.
Aber viel Negatives. Bungie hat in diesem Teil, genauso wie im ersten Teil, das gemacht, was sie richtig geil können, und das ist das Gunplay. Das war wieder so peak, die Kämpfe, die Raids, die waren so knackig, fordernd und auch sehr belohnend. Es hat Spaß gemacht, auch mal zu farmen. PvP war sehr, sehr geil, auch wenn manchmal nicht so wirklich gebalanced mit manchen Builds. Da war es echt grenzwertig, aber trotzdem hat es extrem viel Spaß gemacht.
Spielerisch war Destiny immer Peak. Immer.
Das, was Destiny auch super gut konnte, was bei vielen Spielen mir sogar fehlt, die ganzen Dungeons, Raids, alles, was du da gemacht hast, du hattest immer irgendwelche geilen, durchdachten Mechanics dahinter.
Ja. Ja.
Du kannst, bist nicht einfach durchgelaufen, hast da ein paar abgeschossen, hast den Boss. Du musstest in jeder Ebene, jedes Raids immer Rätsel lösen, Mechanics auswendig lernen und als Team zusammen agieren. Und wenn einer verkackt, verkackt das Team. Es gibt, klar, wenn du dann irgendwie mal so stark bist, dass du jetzt höchste Lichtlevel hast und so, die beste Ausrüstung, kann es mal sein, dass wenn jemand verkackt, das Team vielleicht noch durchkommt. Aber generell ist es so gewesen, wenn einer verkackt, es gab ja auch Raids, wenn einer verkackt, sterben alle.
Ja.
Und solche Sachen. Ne? Und du musst als Team zusammenarbeiten, ihr müsst die Mechanics können, ihr müsst diese Rätsel kennen und können. Nur so schafft ihr auch die Raids und nur so kommt ihr an die beste Ausrüstung. Und das fand ich bei Bungie, oder bei Destiny immer so geil. Und das hat ja auch das gebracht, was wir, unsere Raid-Gruppen, stundenlang miteinander gegrübelt, einander gegenseitig beleidigt, einfach weil einer schwere Munition geholt hat im besten Moment.
du möchtest dich jetzt auch rausreden im besten
Moment. Und das war das, was Destiny für mich zum Beispiel sehr, sehr, sehr geprägt hat.
Ja, total. Ne? Einfach, wie gesagt, die Raid-Erfahrung ist, glaube ich, das, was mich auch am allermeisten dann zurückdenken lässt, wie geil das alles war, ne?
Ja,
das ist schon.
Ich fand das auch immer so geil, wie das mit der Story verknüpft worden ist, weil egal in welche Hauptmission, Kampagne du bist oder Raid oder wo auch immer Nebenmission, dort ist ja dein Geist, der immer parallel irgendwas gescannt hat und dann immer erzählt hat. Mhm. Irgendwelche Gespräche, die aufgezeichnet waren, die abgespielt worden sind und so weiter und so weiter. Und du wurdest ganze Zeit passiv immer noch mit Informationen, mit Lore gefüttert und das habe ich geliebt. Es hat alles einen Sinn gemacht.
Ja, absolut schade. Und für denjenigen, der das noch nicht weiß, Destiny ist ja, ich weiß nicht, vor geraumer Zeit auf Handy rausgekommen. Mhm. Ne? Handygame geworden, gibt viele Anhänger, spielen viele tatsächlich.
Aber ist ja nicht dasselbe Spiel, nur damit das...
Ja, absolut. Also, genau. Das ist ja ein anderes Spiel mit Klassen und keine Ahnung, mit festen Charakteren und alles. Ein bisschen anderes Spielprinzip in dem Sinne. auch das Progression System. Aber finde ich schade. Für mich ist es leider so, weiß ich nicht. Für dich, Johnny, du bist ab und zu auch ein Hater von einfach, weil es so ist.
Yeah.
Und für mich, Spiele, die früher geil waren, die dann als Handygame, sei es Diablo Immortal oder sonstiges, yeah, publiziert werden, die Spiele entwertet das, meiner Meinung nach. Das ganze Franchise, das ganze Genre entwertet das so stark, meiner Meinung nach. Und ich finde das schade.
Wenn es nicht gut gemacht ist, ne? Wenn es ein gutes Handygame ist, von mir aus, so zum Beispiel Fallout Shelter, schrufen jetzt ein bisschen ab, aber Fallout Shelter war ein cooles Ding, im Fallout-Universum hat Spaß gemacht, cool. Na, aber wenn du halt dann irgendwelche Kack-Mobile-Games hast, ja, das entwertet schon die ganze IP so ein bisschen, ne?
Ja.
Das ist echt schade. Aber ich weiß nicht, was im Endeffekt alles bei Destiny falsch gelaufen ist und bei Bungie. Die haben echt eine krasse Entwicklung auch hinter sich. Die wurden mehrfach verkauft, waren auf sich allein gestellt, mussten hier und da machen. Also es war nicht immer einfach für die und das ist auch klar. Schade ist einfach nur, dass dieses grandiose Spiel irgendwie darunter leiden musste, ne? Es war ursprünglich ausgelegt auf irgendwie 10 Jahre, 3 Spiele.
Ja.
Damals von Activision, so hieß es, ne, Destiny 1 sollte kommen, dann kam Destiny 2 planmäßig quasi.
Ja.
Als es dann verkauft wurde, gab es kein Destiny 3 mehr, dann haben sie versucht, den Destiny 2 Ding aus Destiny 1 einzufügen, Raids und so weiter und so fort. Da ist viel, viel passiert und ja.
Da fehlt so ein richtig guter Spiritual Successor.
Ja, tut, ey. Ja, wenn einfach so ein, von mir aus nenn es Destiny Legacy oder was weiß ich, irgendein definitive Ding, das von mir aus immer erweitert wird, mach nicht irgendwie mehrere Teile, sondern komm mit was Geilem, gib Inhalt. Warum sollte es scheitern, wenn sie es gut machen, ne?
Aber ja, gut, warum sollte irgendwas scheitern?
Ja, natürlich. Aber so wie Enrico auch schon ganz oft gesagt hat, ist es ja größtenteils nicht mehr das Team, das bei Destiny 1 damals noch dabei war. Ja, das
sind
ja
gar keine mehr
so
davon.
Viele neue Leute, ne?
Also Bungie ist nicht mehr Bungie.
Ja. Naja.
Naja.
Das Bungie ist gerissen, sagst du?
Ja. Das Bungie ist gerissen und dann sind die richtig aufgeklatscht. Trotzdem hat Destiny wegen der Nostalgie, wegen dem guten Grundspiel und wegen allem, was es uns gegeben hat damals, ein solides A bekommen.
Ja,
absolut.
Das nächste Spiel kam am 14.09. raus und ist ein Spiel, was Arthur und ich sehr, sehr lieben, und zwar Divinity Original Sin 2.
Oh ja, ich weiß noch genau, Enrico schreibt in eine Gruppe oder irgendwo, Jungs, könnt ihr irgendwas empfehlen, was man zocken kann? Divinity Original Sin 2, schreibe ich, ist gerade im Angebot. Ne? Enrico hat sich das geholt und bam, 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 haben wir darüber geschrieben, Mann. Und alles. Hat ihm sofort Spaß gemacht. Und das war bis vor geraumer Zeit ein kompletter Underdog. Ne? Die Leute kannten das Spiel nicht. Vom Optischen sahen die das und haben gedacht, uff.
Bis Baldur's Gate 3.
Bis Baldur's Gate 3. Dann wusste man, oh, das hat ja Larian Studios gemacht.
Oh,
dann müssen wir das nachholen. Und das haben viele Leute nachgeholt. Und das Ding ist grandios. Das ist die, daraus ist Baldur's Gate nun mal entstanden. Da sind die Grundideen entstanden, Original Sin 1 und 2. Die dann übertragen wurden auf Baldur's Gate 3, natürlich mit Dungeons & Dragons 5e Edition, mit dem Regelwerk, welches bei Divinity Original Sin 2 oder allgemein Divinity nicht angewendet wurde.
Nö, angelehnt aber schon ein bisschen.
Angelehnt schon ein bisschen, aber komplett eigene Systeme, eigene Interaktion zwischen den Spells. Bildsystem finde ich sehr, sehr gut, worauf ich ja richtig
extrem
stehe.
Extrem, also da kannst du dich vertiefen mit den verschiedenen Klassen und dass du ja auch alles kreuz und quer leveln kannst,
komplett.
Nicht gebunden bist, total geil.
Komplett, du konntest alles machen, jede Klasse in Anführungszeichen, gab es ja nicht wirklich so Klassen, wenn du so willst, aber du konntest alles miteinander verbinden, du konntest jeden Spell in irgendeiner Weise, wenn du genug Punkte investiert hast, für dein Bild dann dementsprechend zusammenstellen. Und das war so geil. Das Einzige, was mich stört tatsächlich an dem Spiel, an dem Gameplay-Mechanics und alles, ist, dass man, dass jeder Charakter oder Gegner hat Health, dann kann er entweder Armor haben oder Magic Armor.
Ja, und das war nicht durchdacht.
Ja, das Problem war, es war viel stärker, dass du, wenn du auf Physical oder Magical Damage dich deine komplette Gruppe geskillt hast, ne, und nur diesen Damage gemacht hast, weil du dann
du brauchst nicht beides in der Praxis runterklatschen. Wenn alle deine Charaktere nur eins attackiert haben, war das viel effektiver. Deswegen hattest du niemals diese gebalanceden Gruppen gehabt, sondern immer nur rein physisch oder rein magisch. Hm. Weil kreuz und quer hat keinen Sinn gemacht.
Okay.
Genau.
Worum ging es in dem Spiel generell? Du bist ein Quellmagier, ja, so ein Magier, wie der Name schon sagt. Und dieser Welt werden die ganz schnell gebrandmarkt. Auch hier und dann auf eine Gefängnisinsel gebracht. In dieser Gefängnisinsel wird ihnen diese Quellmagie genommen mit einem Halsband. Und ja, diese alten Mittelalter, diese kirchlichen Leute, die einen dann foltern und so weiter, bla bla bla. Dieses ganze Spiel gibt es da dann auch. Ja? Ja,
quasi die Kleriker, die Templer, ja. Wenn du so willst.
Ja, dieses Spiel, in diese Richtung ging das dann. Und die erste Insel war schon so riesig. Allein in der ersten Insel, was du da alles machen konntest, das sieht immer aus wie so ein Tutorial-Gebiet, wo du nach 2 Stunden rausgehst, um dann in die richtige Welt zu kommen. Mhm. Nee, hast du mal eben 30 Stunden oder sowas drin verbracht, wenn du wolltest. Du konntest auch Speedrun, ganz schnell rauskommen. Aber da waren so viele Möglichkeiten. Und das, was Divinity schon immer gemacht hat und auch in Baldur's Gate 3 reingebracht hat, war diese Interaktion mit der Welt. Die Kombos, die du machen kannst, die Arthur immer ganz gerne erzählt. Ich mache Regen, Feuer, Säure, Gewitter, Blitz, Wolken und was auch immer alles in Kombination.
Hört sich an wie norddeutsches Wetter.
Ja, so in etwa, im April. Das hat das Spiel auch gemacht und du hattest so eine heftige Freiheit. Und Larian hat schon damals an alles gedacht und dir so viele Möglichkeiten gegeben, dass du dieses Spiel spielen kannst, wie du wirklich möchtest.
Das ist das Geile an so klassischen CRPGs, ne? Ja. So, ich war auch immer sehr fasziniert von dieser Art von Spielen. Ich bin aber nie wirklich reingekommen. Es war für mich nach kurzer Zeit sehr überfordernd, sehr viel lesen, sehr viel Text, womit ich grundsätzlich erstmal kein Problem habe.
Er kann lesen.
Aber für mich er kann laufen. Er kann lesen. Aber für mich ist das irgendwie, für mich harmoniert das irgendwie nicht. Also in der Spieleform möchte ich dann irgendwie mehr actionreiche Sachen haben. Aber ich glaube, wenn du so richtig Bock hast auf so Pen-and-Paper-Style. Ja. Das ist es ja im Endeffekt. Ne? Du kannst ja machen, was du willst, solange an einiges gedacht wurde. Und Larian hat ja immer an vieles gedacht und viele Optionen eingebaut. Dann fühlst du dich so, als wärst du der super smarteste King, weil du auf irgendeine Idee gekommen bist, die dann doch auch wirklich funktioniert. So, ne? Anstatt dem Spieler zu sagen, halt, stopp, geht doch nicht, versuch das gar nicht erst. Sondern deiner Kreativität wird hier einfach Platz eingeräumt. Und das ist geil. Das ist schon wirklich, wirklich nice.
Was ich mir wünschen würde für dieses Spiel, was mich ein bisschen gestört hat, ist das Branding der verschiedenen Fähigkeiten, Bäume. Du hattest ja diese Hydro-irgendwas, wie das hieß. Hydrophog oder sowas. Dann Metamorphose. Und dann gab es noch die anderen ganzen Bereiche. Ich fand, hätte man die anders kategorisiert, vielleicht auch vom Namen, lass es Wassermagie oder sowas nennen. Oder irgendwie so ein bisschen anders. Dann wäre es, glaube ich, für viele greifbarer gewesen, meine Meinung nach. Ich fand die Namensnennung oder Kategorie ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt allerdings. Ich müsste nochmal vergleichen, wie das bei Divinity Origins 1 war. Ob das die gleichen Klassen oder die gleichen Kategorien waren. Aber mal gucken, was die mit dem nächsten Teil machen. Von der Map her, wie du schon gesagt hast, die erste Map, der erste Akt, der ist scheint sehr klein. Wenn du quasi von einem Punkt der Map bis zum anderen Punkt läufst, ne? Und keine Interaktion dazwischen hast, keine Kämpfe oder Konversation oder sonstiges, dann läufst du das Ding in 10 Minuten nicht mal. Bist du von Anfang bis Ende. Aber das Ding ist so voll bepackt einfach nur.
Verschiedene Ebenen alles.
Komplett und überall passiert was. Die Kämpfe sind alle static, ne? Das heißt, die Kämpfe sind da, wo die sind. Immer. Und natürlich kannst du dann entscheiden, ob du gegen ein paar NPCs entweder freundlich gesinnt sein willst oder nicht. Genauso wie bei Baldur's Gate. Aber das ist genau das Pendant dazu zu Open World, die riesig ist und nichts drin ist. Das ist ziemlich klein, wenn du so von der Fläche agieren willst. Aber so voll bepackt, dass du echt überlegen muss, okay, was mache ich? Wo habe ich hier eine Quest? Was kann ich hier machen? Was kann ich da machen? Richtig gut gemacht, ey.
Es sah auch schon immer damals sehr schön aus. Also es ist meiner Meinung nach immer noch zeitlos. Natürlich nicht so schön wie Baldur's Gate 3, aber immer noch dafür schön. Und pure Empfehlung, wenn ihr mit Baldur's Gate 3 Spaß gehabt habt und mal sehen wollt, was Larian vorher gemacht hat, worauf das alles so ein bisschen vom Grundgedanken basiert, pure Empfehlung. Holt euch das, das kostet ein Apfel und ein Ei und ihr werdet sehr viel Spaß darin haben. Ja. Ihr müsst aber Zeit dafür haben, es ist umfangreich.
Aber ein schöner Aspekt davon ist ja, dass du sehr oft das Gefühl hast, dass das genau deine Story ist. Du machst ja deinen Charakter, du triffst deine Entscheidung, nicht jeder Spieler läuft denselben Weg ab und du hast teilweise ein anderes Outcome als halt andere. Und das macht es ja dann auch wieder so interessant, weil dann auch diese Unterhaltung, ne, was hast du gemacht, was habe ich gemacht, wo sind wir dann gelandet und so. Ich weiß, dass ihr da gerade bei Baldur's Gate 3 auch sehr viel irgendwie Gesprächsbedarf hattet, weil einfach so viel passiert, was andere niemals sehen, so ungefähr. Ne?
Der große Unterschied, und das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt von mir an Divinity, ist, in Baldur's Gate hast du Storytelling-mäßig viele Peaks. Ja, an vielen Stellen, wo was extrem Geiles inszeniert passiert, auch sehr optisch, sehr schön dargestellt wird. Und hier ist das alles mehr passiv. Ja. Und ich sag mal so, ab dem dritten Akt in Divinity 2 hat es mich häufig verloren. Ich habe häufig wieder angefangen, aber das war immer so um Akt 3, wo es mich verloren hat. Und das Storytelling könnte ein bisschen pompöser sein, ein bisschen optisch besser sein. Cutscenes und ähnliches gibt es eher wenig. Es ist sehr, sehr, sehr viel passiv erzählt.
Ja. Da hat man noch natürlich das Budget von Larian Studios gemerkt. Ne? Das Spiel war nicht so teuer in der Herstellung, besonders im Vergleich zu Baldur's Gate 3. Mhm. Merkt man im Spiel ein bisschen an, aber die haben alles rausgeholt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn das neue Divinity, das wurde ja angekündigt jetzt bei den Game of the Year Awards, und wenn das rauskommt, dass wir eine fette Vierergruppe zusammenkriegen. Wir sind schon zu zweit, Anmeldungen werden angenommen.
Ab jetzt.
dass wir eine Vierergruppe zusammenkriegen und das wenigstens den ersten Akt. Ich glaube, das ganze Spiel zu viert durchzuspielen, das wird länger als Baldur's Gate 3 dauern, haben wir immer noch nicht zu zweit durch. Aber wenigstens so den ersten Akt, dass man so 2-3 Abende richtig schön investiert und zusammen verbringt.
Da muss man es halt spielen wie so ein Pen and Paper am Tisch. Dann macht man halt einmal im Monat eine Runde, dann aber schön 6, 7, 8 Stunden und hat halt seine Geschichte in dem Spiel. Ist ja auch cool.
Zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Und genau deswegen hat Divinity Original Sin 2 von uns ein A bekommen.
So ist es.
Am 29.09. haben wir auch was Interessantes bekommen. Und zwar Cuphead. Ein Titel, der auch optisch gesehen erstmal komisch wirkt, aber dann mit dem Gameplay und alles, was dahinter steckt, wirklich geglänzt hat in diesem Jahr.
Ich liebe den Stil.
Mega.
Ich liebe diesen 1930er Cartoon-Stil. Ich liebe den seit damals Disney-Cartoons, die ersten, die ich gesehen habe. Ich liebe diesen Stil. Das sieht so geil aus und das in einer spielerischen Form, als wäre das wirklich ein Comic, den du oder eine
Serie.
Zeichentrickserie, die du gerade siehst. Hammer. Und dann in Verbindung mit Plattformer, Jump'n'Run und dann Hardcore Schwierigkeitsgrad gegen große Bosse, die hammergeil animiert sind.
Couch-Koop.
Wir hatten so viel Spaß mit diesem Game bei uns in der WG. Das hat uns für einige Tage hat uns das echt sehr, sehr stark bereichert.
Es sieht so kindlich aus, aber es ist es gar nicht. Da steckt richtig was dahinter.
Das ist es halt. Ne? Es sieht so ein bisschen aus wie die die ganzen alten Mickey Mouse und sowas aus den Anfang 1900er, 20. Jahrhundert ist das. also 1930er Zeit da. Aber die Story dahinter ist ja, man spielt hier Cuphead und sein Bruder Mugman, wie hieß er noch?
Ja, irgendwie so.
Und die haben dann Schulden gehabt beim Teufel und mussten dann diese Schulden wieder begleichen. Und dahingegen ist auch die Story, auch die Bosskämpfe, ne? die Designs dieser Bosse sind sehr, ich sag mal so, kindlich gehalten, aber trotzdem irgendwie so ein gruseliger Stil und läuft da durch. Und es ist halt ein Run and Gun, also man ballert, das ist Broforce in kindlich. Und wie du sagst, bockschwer. Also der Schwierigkeitsgrad war so heftig. Also gerade die Bosskämpfe waren so krass.
Kennt ihr noch das mit dem Flugzeug, wo ihr dieses Flugzeug seid und dann die ganze Zeit fliegen müsst?
Boah, das war
hart. Das war richtig hart.
Boah, ja, Mann. Aber auch einfach alles hat Gesichter, alles hat Arme und Beine und alles ist super sweet irgendwie aufgebaut. Aber auch alles möchte dich innerhalb von einer Sekunde töten.
Ja.
Das ist richtig nice. Dann hast du verschiedene Waffen quasi. Du hast verschiedene Schussarten, die du auswählen kannst. Ey, und wie gesagt, gerade die Animation, guckt euch das mal an, das sieht so heftig nice aus. Die, wie gesagt, die Bosskämpfe, die so durchchoreografiert sind.
Handgezeichnet sogar, ne?
Ich meine, die waren komplett handgezeichnet.
Nice, ey.
Und das sieht so wunderbar geil aus. Das reicht für ein paar Stunden Gameplay zusammen auf der Couch, reicht das absolut aus. Und ihr werdet eine gute Zeit haben.
Ja, und viel Hass verspüren, weil es einfach wirklich bockschwer ist.
Aber was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? War die Serie zuerst da oder das Game?
Game, absolut.
Das Game war zuerst und dann wurde alles andere darum entwickelt.
Ja, ja. Okay. Genau, danach haben die das rausgemacht. War mir
jetzt absolut unbewusst.
Viele Jahre vorher, soweit ich weiß. Das wäre jetzt auch Meckern auf absolut hohem Niveau. Was ich schade finde, ist, dass an diesem Game wirklich nicht viel mehr dran war, außer Level, Level, Level und dann kommt ein Bosskampf, so ungefähr. Es ist immer so super strikt gehalten. Mir fehlt es dort, bei solchen Spielen fehlt es mir, oder möchte ich so Geheimnisse haben, Dinge, Areale, wo du hinkommst, die du erstmal gar nicht siehst, verschiedene Abzweigungen.
Das war sehr geradeaus.
Sammeldinge, die ich gerne hätte. Das fehlte mir in dem Spiel komplett. Ich erinnere mich nicht, dass da irgendwie in der Richtung was drin war. Das hätte die Erfahrung nochmal ein gutes Stückchen geiler gemacht, weil ich dann mehr Zeit darin verbracht hätte. So war das wirklich. Wir haben es innerhalb, lass mich lügen, vielleicht von 2-3 Tagen, haben wir jedes Level einmal durchgespielt, bis wir dann beim Endboss waren, haben den gelegt und dann war Ende Gelände. Es hatte kein Replay-Value mehr.
Ja.
Das fand ich ein bisschen schade.
Das ist einfach das Ding, das Spiel, wir sprechen ja oft über das Optische und dann über das Gameplay, was trägt was.
Ja.
Und wenn wir hier jetzt einfach die Bosskämpfe ausklammern, die wirklich sehr, sehr innovativ waren, meiner Meinung nach, sehr viel Spaß gemacht haben, dann war bei dem regulären Gameplay der optische Reiz da, die Welten waren einzigartig, hatten ein paar Mechaniken gehabt schon, ja, aber ansonsten war da kein wirklich abwechslungsreiches Gameplay oder ähnliches dabei.
Nee. Also die Maps hatten manchmal ein paar unterschiedliche Gimmicks, sage ich mal, wie man durch die Maps gekommen ist. Sie hatten alle unterschiedliches Design. Jeder Boss hatte seine eigene, eigenes Pattern, einen eigenen Stil, den man machen muss, aber im Allgemeinen war da nicht sehr viel Unterschied. Ne? Also es ist, wie ihr gesagt habt, einmal durchgezockt und einen Wiederspielwert hat es nicht. Ne? Außer, ich glaube, es gab noch einen schwierigeren Modus, den man machen konnte. Ne?
Ich glaube, und ich meine, das hat doch auch noch irgendwie DLCs bekommen.
Ja, oder?
Ja.
Danach kamen solche Sachen wie Boss Rush und alles mögliche.
Ja, genau.
Ja.
Ist aber eine wunderschöne Hommage an die alten Serien. So viele Parts, die damit eingebaut worden sind, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und für viele wirklich ein schöner Titel.
Ja.
Ich will es noch mal ganz, 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 ganz deutlich sagen. Es sieht so geil aus. Mhm. Die Animationen sind so krass geil. Ich habe die Serie nie geguckt. Wenn die auch nur ansatzweise in diese Richtung geht, dann hast du wirklich so ein geiles Feeling von damals. Nur hochauflösend in der heutigen Zeit. Alles ist so liebevoll gestaltet. Boah, da geht mir gerade wieder das Herz auf, wenn ich das alles sehe. Das muss man einfach nochmal erwähnen, weil das ist meiner Meinung nach auch das Ausschlaggebende für dieses Spiel. Klar ist es irgendwie schwer, es macht irgendwie Spaß, da rumzujumpen und so weiter, aber das Aussehen, das Grafikdesign ist hier tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich alles, so ungefähr. Ne?
Ja.
Das muss man echt sagen.
Und genau deswegen hat Cuphead von uns ein solides B bekommen. Am 13.10. kam ein Spiel raus, was uns sehr enttäuscht hat. The Evil Within 2.
Ach, hat dich das enttäuscht?
Ein bisschen. Aber ich lasse euch mal erstmal damit anfangen.
Ja, was soll man dazu sagen? The Evil Within 1, gespielt, geliebt, gedacht, geil, endlich kommt der zweite Teil.
Ja.
lass uns mal ein Spiel nehmen, was super toll ist und da Open World reinmachen, damit gar nichts mehr funktioniert und gar kein Spaß mehr in diesem Spiel ist.
Du bist der Hauptcharakter Sebastian, ja? Und Sebastian hat seine Tochter verloren. Die kommuniziert oft irgendwie mit ihm über, ich glaube, so ein Walkie-Talkie
oder
sowas. Hilf mir, ich bin hier und da, bla, keine Ahnung was. Weißt du, was der Dude macht? Der läuft einfach durch diese Open World, sammelt irgendeine Scheiße, irgendwelche Scraps, um sich irgendwas zusammenzubauen.
Oh, da liegt was Süßes.
Genau,
oh,
und chillt einfach sein Leben in dieser Open World, ohne eine Art von Dringlichkeit zu verspüren. So, das war mein größtes Problem mit diesem Spiel. Open World hat diesem Spiel einfach nicht gut getan. Fick dich, Evil Within 2, tut mir leid.
Nee, ich weiß nicht. Es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ich fand diese Open World so unnötig. Das hat da einfach nicht reingepasst. Du hast ein Resident Evil-artiges Game und ja, nee, das ging einfach nicht. Das hat nicht funktioniert. Warum? Man muss nicht überall Open World reinmachen. Es gibt Spiele, die gehen auch ohne Open World. Die sind auch ohne Open World gut.
Du bist so enttäuscht auf die Frage. Weil das Ding ist, wir wollten ja unbedingt, dass es geil wird, weil wir lieben den ersten Teil.
Ja.
Wir haben ja auch zusammen gezockt und dann wollten wir wirklich so einen schönen Abend damit machen.
Genau. Und ich weiß noch, wie wir da wirklich saßen. Wir haben es reingeschmissen, voller Vorfreude, dachten, boah, wie geil, endlich. Und ich weiß, dass wir im Kollektiv einfach nach 20 Minuten gesagt haben, ne, nein.
Ja, nicht nach 20 Minuten. Also wir haben schon zwei Stunden haben wir schon gespielt. Aber das war einfach so, aber auch wirklich danach nie wieder angemacht.
Und das ist auch so ein traumatisches Erlebnis für mich gewesen. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Und ich weiß, ich war dabei gewesen.
Du sagst aber immer, dass du dabei gewesen bist, Enrico.
Ich war auch immer in der WG. Ich war teilweise öfters da als Hase.
Beweis mir das doch mal.
Fotos, letzter Urlaub.
Und es ist ein bisschen schade, weil ich hätte es gerne auch mal, ich würde es gerne bewerten, nachdem ich es gespielt habe. Weil wir sind schon ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber. Das muss man sagen. Aber...
Nö.
Okay. Nee, ja. Ich würde es gerne einfach mal durchspielen, tatsächlich. Aber ich habe die Kraft nicht. Ich schaffe das nicht.
Wie nennt man diese Kategorien? Unspielbar?
Unspielbar, boah, das sollten wir echt mal machen.
Ja. Aber das Spiel legt ja einen Wert hier jetzt, also auch Evil Within 1, auf wirklich den psychologischen Horror. Dadurch, dass wir es nicht zu Ende gespielt haben, können wir es natürlich nicht beurteilen,
nee,
ob das funktioniert hat, ja oder nein.
Vielleicht ist es ja mal was für einen Stream. So.
Wenn du willst, vielleicht, ich will nicht.
Reingeschmissen so, ne?
Also ich hab da nicht mit. Die Bewertungen von Evil Within 2 angeguckt.
Ja.
Metacritic? 88% von GameStars. 8,5 von 10 Punkte.
Das heißt ja nichts.
Ja. Also ich weiß, dass ich damals so ein paar Elemente in dem Spiel sehr cool fand, was stilistisch gemacht wurde. Da waren schon ein paar Sachen drin, die ich nice fand, ne? Aber es hatte für mich auch nicht mehr diesen Approach, den der erste hatte. Der hatte einfach noch ein ganz anderes Feeling. Das war sehr, wie du gesagt hast, Enrico, psychologisch sehr, sehr düster, sehr blutiger. Du warst auch in so einer Anstalt und keine Ahnung was. Das hat einfach irgendwie mehr gemacht. Weiß ich nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht öffnet sich das dann später. Vielleicht hätten die daraus einfach einen Devil May Cry machen sollen.
Das hätte sein können.
Was dem auch nicht wirklich geholfen hat, ist, dass es zu Release technische Probleme auf den Konsolen gab. Und dass das Spielerlebnis, ich weiß nicht, ob wir es zum Release gezockt haben oder erst später.
Oh, ich glaube direkt zum Release tatsächlich.
Auch echt ein bisschen nochmal hergetreten hat.
Mhm. Naja, aber gut.
Und aufgrund unserer Meinung, die ihr jetzt auch mit angehört habt, hat The Evil Within 2 von uns eine solide D-Wertung für Desaster bekommen.
Eine solide D-Wertung. Ja, tut uns leid, Evil Within, fuck you. 2. Kommen wir zu erfreulicheren Sachen.
Ich wollte es gerade sagen. Und die Stimmung ist dann am 17.10. wieder hochgestiegen, als South Park The Fractured But Whole rausgekommen ist.
Allein der Name.
Ein Spiel von Ubisoft San Francisco kam für PS4, Xbox und PC raus und hat das, was der erste Teil von South Park gemacht hat, nochmal in die nächste Runde gebracht. Wieder ein RPG, wie wir es kennen. Wir sind das neue Kid. Ja? Hier war es dann, war das hier mit den Superhelden?
Ja.
Mhm. Ja? Wo wir in einer Superheldenwelt sind und wie ähnlich wie im ersten Teil dann die Stadt retten.
Ja.
Es ist einfach, wie kann man so etwas Geiles einfach nur als Game rausbringen. Das ist, wir haben South Park, diese Serie, einfach in ein Game gebracht und daraus ein RPG gemacht. Ich hab es so gefeiert. Das ist, du bist nur am Lachen, du bist bei dem Spiel die ganze Zeit nur glücklich. Die machen genau das gleiche, was South Park auch in der Serie macht. Die nehmen einfach gesellschaftskritische Themen, packen die in dieses Game.
Und sind dabei äußerst politisch inkorrekt. Und das macht's witzig.
War das nicht in diesem Teil so, wo am Ende, also ich spoilere jetzt ein bisschen, wenn ihr das nicht hören wollt, weil ihr das noch spielen wollt, dann haltet euch kurz die Ohren zu. War das nicht so, dass am Ende die Atombombe in diesem Sexsklaven Typi da im Arsch drin war und du da rein musstest?
Ich glaube auch. 100% weiß ich es gerade nicht, aber ich glaube ja.
Heftig.
Ach, ich weiß nicht, ob alles. Das am Ende war oder.
Ja, haben, relativ die am Ende. So, haben die da nicht sogar I'm a Gay Fish bearbeitet von Kanye und so? War doch, glaube ich, in dem Spiel drin.
Vieles drin.
Ey, gehabt, boah. Wir haben schon über den ersten Teil gesprochen und grundsätzlich macht der zweite Teil nicht viel anders, sondern einfach besser und funktioneller. Zum Beispiel das Kampfsystem fand ich hier viel, viel besser.
Ja.
Es ging so einfacher von der Hand, war logischer aufgebaut, war irgendwie cooler, auch dass du in ein anderes Setting gegangen bist quasi. Ich meine, wie kann man das sagen bei South Park? Aber hier hast du Superhelden statt irgendwie klassische Ritter und keine Ahnung was. Und das hat richtig nice funktioniert. Und dazu einfach, wie gesagt, dieser Humor, der, man kann ihn mögen, man muss ihn nicht mögen. Ne? Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sagen, ja, ist nicht meins und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber die Serie quasi eins zu eins in spielerische Form zu packen, hat so gut funktioniert.
Es will halt explizit diesen schwarzen Humor treffen.
Ja.
Und das alleine schon mit der Szene, ich weiß nicht mehr, wie die Charaktere heißen, das ist zu lange her. Da gibt es ja einen, der so ein bisschen gehbehindert ist, der auf Krücken ist.
Jimmy,
genau.
Jimmy war der im Rollstuhl, genau.
War er nicht nachher das Äquivalent zu Flash?
Ja, genau.
Ja. Stimmt. Ja, dann, weißt du, solche Jokes, die da reinbringen und ja, wenn man das geil findet, also den Humor geil findet, ist es genau das perfekte Spiel für dich. Wenn nicht, dann hol ich das Spiel auf gar keinen Fall.
Viele würden zum heutigen Tage behaupten, das Spiel oder South Park, die beiden Spiele, ist das, was Final Fantasy hätte werden können.
Mit mehr Humor?
Hätten die so weitergemacht wie früher.
Ohne Ehre. Final Fantasy ohne Ehre.
Aber das ist, es ist sehr ungewöhnlich, dass besonders im Allgemeinen eine Serie, die so beliebt ist und seit Ewigkeiten funktioniert, sich genau ein RPG-Genre rauspickt.
Ja, crazy.
Wirklich, wirklich unvorstellbar im Grunde, weil was hatten wir nicht alles, Adaptionen von Serien und Filmen, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben spielerisch, aber hier passt das so gut rein. Diese RPG-Elemente sind richtig gut getroffen, passend zu dem Humor, und ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können.
Ich sehe hier gerade, Timme ist Professor Xavier.
Ja.
Und das, was hier auch ist, also die Story, Humor, South Park, ja, aber das Spielprinzip ist einfach super gut geworden. Also es macht, es würde sogar Spaß machen, wenn es ein anderes Franchise wäre, keine Ahnung, welches, egal. Also das Spielprinzip selber wäre schon geil. Natürlich macht South Park das noch besser, weil es South Park ist und alleine die Attacken und so, die die haben, einfach geil. Aber das Spielprinzip ist gut. Es ist wirklich ein gutes RPG.
Hast absolut recht. Das könnte echt so ein Telltale-Ding werden, weißt du, von verschiedenen Franchise. Stellt euch vor, Family Guy, American Dad, solche Geschichten alles.
Das Ding ist einfach, weil dieses Spiel auch eine sehr einfache, schnelle Progression hat. Du bist sehr, sehr schnell dahin, dass du, okay, du kriegst plötzlich neue Ausrüstung, viel hintereinander, die wird wirklich besser, du kriegst neue Skills, du kriegst neue Gebiete, die du freischalten kannst, neue Gegner. Es ist wirklich fast-paced, weil das Spiel ist ja nicht super lang. Lass es vielleicht 20 Stunden sein, wenn überhaupt.
Ja.
So, ne? Und in kurzer Zeit sehr, sehr viel davon durchgehen und dann hast du, ich glaube, am Ende gibt es sogar noch wirkliche Herausforderungen, wo du gegen Chefkoch zum Beispiel kämpfen kannst, der extrem stark ist und sowas. Ne? Also da sind einfach coole Sachen drin, die gut funktionieren und einfach schnell von der Hand gehen.
Mhm. Ich fand auch im Kampfsystem so geil, dass du dieses Schachbrett-System hast, wo Charaktere verschiedene Muster laufen können und du dadurch Dynamiken reinbekommst, dass Attacken auf bestimmten Feldern um dich herum wirken und es einfach viel taktischer war als dieses standardmäßige RPG. Wir stehen uns gegenüber und jeder ist einmal dran.
Mhm. Ja.
Ja, das ist so viel richtig gemacht worden. Das ist ja Kodelka, Johnny.
Quasi.
aber ist euch auch was aufgefallen? Bei Attacken und sonstiges gibt es Quicktime-Events.
Ja.
Und das macht ein RPG heutzutage sehr, sehr gut, anscheinend.
Weil du dranbleibst.
Genau, weil das ist nicht nur ein Knopf drücken und los geht's, der führt die Attacke durch, sondern du musst auch aktiv da was für tun. Ne? Und das ist so belohnend einfach nur, wenn du die Attacke mit vollem Damage ausführen kannst, anstatt das zu verkacken, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen behält das einen auch.
Wie bei Final Fantasy 8.
Oder Clair Obscur.
Acht?
Ja.
Ach so, acht.
Nur mit Squall.
Ja, wo du nochmal geschossen hast, wenn du die Taste gedrückt hast.
Ja, stimmt. Naja.
Legend of Dragoon, das ist das.
Und deswegen hat Legend of Dragoon von uns ein A bekommen.
Legend of Dragoon, The Fractured Butthole.
Vollkommen richtig, South Park, The Fractured Butthole hat von uns ein A bekommen.
Allein der Titelname, The Fractured Butthole.
Muss einfach sein. Das letzte Spiel für diese Folge kam am 1.12. raus. Und zwar war es Xenoblade Chronicles 2. Der Nachfolger zum ersten Titel, wie die Zahl 2 schon sagt, einem sehr beliebten Titel. Und hier begleiten wir den jungen Rex, der sich gemeinsam mit seiner Klinge,
ja.
Pyra,
genau.
Ja, dass der eine Reise antritt in Bezug auf die ganzen Titanen, die da waren. Ne?
Die sind auf einem Titan.
Da bist du ja der Experte bei uns am Tisch, habe, ne?
Ja, also bis zum Ende noch nicht, aber kurz vorm Ende sind wir. Ich zock das mit einem Kumpel von mir, mit dem ich auch zusammenarbeite. Liebe Grüße, René. Genau, und wir sind jetzt kurz vom Ende von Xenoblade Chronicles 2. JRPG, wie du schon gesagt hast, du kämpfst mit deiner Klinge Pyra. Also jeder von den Menschen, manche haben so Synergien mit Klingen und können eine Klinge, als Partner so gesehen bekommen. Du kannst hier, sammelst ja auch mehrere Klingen, dann gibt es solche Special-Klingen, die dann auch eigene Missionen und sowas haben und du sammelst so deine Klingen zusammen. Pyra ist jetzt dein, sag ich mal, Main-Klinge, mit der du auch die Geschichte.
Main-Klinge,
mit der du auch deine Geschichte dann machst und ihr wollt nach Elysium ins Paradies.
Das, ne? Hört sich immer so an, als ob es eine Person wäre.
Ja. So wie Klingenbill.
Ja, die ist ja, also sie ist eine Person. Sie ist. Eine Klinge, aber sie ist in einer menschlichen Form.
Ach so.
Die Klingen sind auch menschliche Formen, die gibt es auch in Tierform und so.
Hast du auch Sideklingen?
Du hast auch Sideklingen und Klingklingen. Genau. Und dann, die ganze Geschichte ist einfach so umwoben. Da gibt es dann welche Leute, die versuchen, euch aufzuhalten. Die versuchen, Pyra zu klauen, weil sie eine Special-Klinge ist, bla bla bla. Müsst ihr selber zocken, wenn ihr die Geschichte hören wollt. Ganz cooles Game. Sehr langes Game. Aber auch sehr storylastig. Also die Cutscenes, wenn man sie alle guckt, die Cutscenes, ich glaube, Xenoblade Chronicles hat mit am meisten oder längste Cutscene-Zeit von allen Games, wenn man das zusammenrechnet, irgendwie sowas war das.
Okay.
Und teilweise ist es so, du läufst, kommst in eine Cutscene, dann ist die Cutscene zu Ende, die ging dann 5 Minuten. Du gehst 2 Meter, kommt eine Cutscene, dann ist die Cutscene vorbei nach 5 Minuten. Dann sprichst du mit einem NPC, da kommt eine Cutscene.
Und dann kommt eine Cutscene in der Cutscene.
Und dann hatten wir das wirklich teilweise, wo wir dann da saßen und so uns so angeguckt haben, gesagt haben, also wir haben jetzt fast 1 Stunde gezockt, was ist denn passiert?
Alles.
Cutscene.
Es ist alles
Cutscene
passiert.
Und Cutscene.
Wie war das Kampfsystem? War das wie im ersten Teil? Ich meine, der erste Teil war doch sehr MMO angelehnt gewesen.
Das Kampfsystem ist komplett anders. Also erste und zweite Teil haben ganz, ganz andere Kampfsysteme. Beim zweiten Teil ist es sehr stark, du hast auch einen Trupp und jeder hat seine Klinge. Und jede Klinge hat dann auch noch unterschiedliche Elemente. Und du kannst pro Charakter, den du hast, 3 Klingen haben, durch die du auch wechseln kannst. Und jeder hat unterschiedliche Attacken, unterschiedliche Elemente. Und du musst verschiedene Leisten, so Teamklingen leisten und so, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, hochbringen, dann kannst du bestimmte Attacken machen.
Klingenleisten.
Und
klingen die Angriffe dann auch nach?
Klingelt bei mir nicht.
Das war ein richtiger Hase. Ich bin stolz auf dich.
Und genau, und dementsprechend musst du halt hier diese Zusammenarbeit und so und genau taktisch, wann macht man welche Attacke und sowas alles. Für mich ist das extrem viel, deswegen mache ich die Kämpfe auch nicht. Die macht so, nee.
Aber es klingt ja gar nicht verkehrt.
Kannst du das mal verklingen lassen?
Du klingst dir gleich eine. Nee, aber sonst eigentlich ein ganz cooles Spiel, macht Spaß. Oh, die Story ist halt auch sehr geil. Die Welt ist richtig cool.
Wie ist denn das erkundungstechnisch? Ich weiß, dass der erste ist ja so ein bisschen offener. Du hast verschiedene Städte, Gebiete, wo du rein kannst, Nebenquests machen kannst und so weiter. Wie ist denn das im zweiten im Vergleich?
Genau so. Genau
so. Ja. Musst du auch so socialisen zwischen den Bewohnern?
Nicht mehr so krass wie im ersten Teil. Du kannst auch mit den Bewohnern. Im ersten Teil gab es ja diese Socialize-Map, wo du mit denen die Quest, und dann hat sich das immer verbunden und der kennt den und den und den. Und dementsprechend hast du auch immer neue Nebenquests bekommen. Das haben die hier nicht so krass. Aber es gibt auch in der Stadt auch sehr viele Nebenquests, die man machen kann. Es gibt sehr viel dann auch mit den Klingen, dass du jede Special-Klinge, die du kriegst, hat eine Nebenquest, die du machen kannst, um sie aufzuleveln, um neue Attacken zu kriegen und so. Das haben die da eher auf das Klingen als auf dieses Socializing, aber es gibt trotzdem, es gibt dieses Socializing, aber nicht mehr so krass.
Ein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn Hase Klinge sagt, dann trinkst du ein.
Klingt gut.
Genau. Und
ich finde es an sich, ich habe viel davon gesehen, ich habe es leider nur kurz angezockt. Ich finde, es ist optisch sehr gealtert. Also optisch gibt es einige Titel, die da in der Zeit rauskamen, die heutzutage mich mehr ansprechen würden, als das nochmal reinzuschalten.
Die UI ist Dreck.
Ich habe auch gesehen, dass es hier, wie heißt es, Time-Action-Events gibt, hier, wenn du Tasten klicken musst, wie heißt es?
Ja.
Ja?
Quick-Time-Events,
genau. Das sah von der Animation her echt nicht gut aus. Ist aber auch für die Switch rausgekommen, ne? Ja.
Also, wir haben Xenoblade 1, das Remaster gespielt, wo die UI und sowas überarbeitet haben. Und danach Xenoblade Chronicles 2, wo die alte UI noch ist. Hm. Boah, ist die Scheiße. Also wirklich, die Steuerung ist einfach nur Müll.
Ja. Wisst ihr, was ich Müll finde? Entschuldigung, wenn ich nochmal was Negatives sagen darf. Ich finde den Stil der Charaktere, der holt mich 0,0 ab. Das ist, für mich ist es
0815.
Es ist für mich genau 0815 Anime-Shit. Wisst ihr, was ich meine?
Es hey, ist nicht unbedingt Anime, das ist dieses JRPG-Standard-Ding, wo jede Woche so ein Titel rauskommt.
Ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere ich gesehen habe, die schon irgendwas in der Fresse haben, und zwar, ob das jetzt Sterne, Kreuze,
Narben,
ein Auge, vier Augen, Hüte, verschiedene Farben. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist mir alles too much. Das sieht alles same shittig aus.
Es ist einfach so, dass das sehr einfach ersetzbar ist. Wie ich gerade gesagt habe, diese Titel, die kommen gefühlt jede Woche raus. Mhm. Und das sind immer diese JRPGs, die nicht unbedingt alle schlecht sind, aber die alle gleich aussehen. Und du könntest mir jetzt sagen, das ist gar kein Xenoblade, sondern das Spiel, das nächste Woche kommt, ist ein Xenoblade. Anderes,
genau.
Und es wäre genau das Gleiche.
Genau, und das meine ich jetzt nicht im Hinblick auf Spiel. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist, klingt aber erstmal sehr, sehr cool und spaßig. Aber designtechnisch, boah, ich krieg beinahe das Kotzen, ehrlich.
Ja, ist aber JRPG, ne?
Ja, aber man kann es auch anders machen. Ne? Zum Beispiel ein Nier Automata, was wir vorhin hatten. Ist jetzt nicht unbedingt ein JRPG in der klassischen Hinsicht, aber die haben einen eigenen Stil. Der sieht nice aus.
Das ist ja ein JRPG halt, ne?
Naja.
Und genau deswegen hat Xenoblade Chronicles 2 von uns B bekommen. Das war das letzte großes Spiel in der Besprechung für heute, aber wir haben natürlich unsere Honorable Mentions. Mhm. Und der erste Titel, der drauf steht, ist Outlast 2. Ein Horrortitel.
Ja. Mhm. Outlast 1 war super gut, Outlast 2 war nicht mehr so gut.
Geschichte soll sich bekanntlicherweise wiederholen, so wie Evil Within 1 geil war und Evil Within 2 scheiße war. Und
wenigstens haben wir versucht, Outlast als Outworld zu machen, das wär's.
Hat uns Outlast 2 nicht abgeholt, muss man auch einfach sagen. Also weiß ich nicht. Das war irgendwie zu viel Terror, zu wenig Entspannung.
Man hat ja auch Outlast 1 war etwas Neues.
Ja.
Deswegen hat es uns auch so abgeholt. Es war was Neues, was man so vorher noch nicht kannte. Outlast 2 war einfach, ich versuche das Neue nochmal, aber nichts wirklich besser gemacht. Und das ist dann, dann hast du halt.
Was ebenfalls in dem Jahr rauskam, war What Remains of Edith Finch. Ein sehr, sehr großer, geliebter Indie-Titel. Ja.
Hier ist einer dieser klassischen, damals degradierten Walking Simulator, die immer so genannt wurden. Mhm. Aber hatte trotzdem eine sehr, sehr schöne Geschichte, die sich entfaltet hat. Und kann man auf jeden Fall machen, war schön.
ebenfalls kam raus The Search. Wenn ich mich nicht täusche, ist das das Souls-like, wo du so ein Exoskelett hattest, oder?
Mhm. Genau, du hast ein Exoskeleton, den du erweitern konntest, ne, verschiedene Parts dann dran bauen. Es war sehr postapokalyptisch mit Robotern, wenn du so willst, Terminator-Setting sozusagen.
Genau.
Mit dich als Menschen in einem Exoskelett dann dementsprechend. Das erste seiner Art hat auch vieles gut gemacht. Es ist jetzt nicht exorbitant gut oder besser als Dark Souls oder was auch immer, aber es ist settingtechnisch frisch, waffentechnisch frisch und wenn man eine Variety an Bosses im Souls-like haben will, kann man das empfehlen, 100%. Mhm. Würde ich jetzt nicht schlecht reden.
In dem Jahr haben wir auch von Final Fantasy XII die Definitive Edition, würde ich fast sagen, The Zodiac Age bekommen. Eine wirklich wichtige Definitive Edition, die das Spiel nochmal extrem abgerundet hat, neue Mechaniken reingebracht hat und das Spiel nochmal eine Latte höher gesetzt hat. Liebe ich.
Die haben die Variante bei uns jetzt endlich mal zugänglich gemacht, die damals Japan schon bekommen hatte. Mhm. Mit diesen ganzen verschiedenen Klassen, die du quasi spielen konntest.
Rotieren konntest.
Genau. Jobsystem reingebracht.
Genau, Jobsystem, dankeschön. Das war drin und ein paar andere Sachen, bessere Grafik und so weiter und so fort. Einfach die Version, die man spielen sollte, wenn man Bock hat auf Final Fantasy XII.
Empfehlung. Yes. Wo ich, ja, obwohl ich es liebe, nicht sofort die Empfehlung geben würde, ist bei Monster Hunter Stories, dem ersten Teil. Der Grundpfeiler für das, was jetzt alles noch hinterhergekommen ist. Stories 2 habe ich geliebt. Und wenn ihr diese Folge hört, habe ich 3 auch schon live on stream gezockt. Der dritte Teil, der zweite Teil extrem gut und der erste hat damit begonnen, hat aber noch sehr viele Babyprobleme. Es ist nicht sehr nachvollziehbar, wie Monster reagieren, wie die agieren, weil die teilweise random in diesem Steinschere-Papier-System arbeiten und teilweise auch sehr, sehr, sehr schwer sind, unfair schwer sind, was die viele Steine in den Weg legt und die Grafik war ja mit dem System noch schwierig. Du hast sehr viel Zeit für dieses Eiersammeln gebraucht, was du im dritten Teil jetzt nicht mehr so hast oder besser belohnt wird, anders gesagt, was dich extrem aufgehalten hat und dir auch nicht wirklich einen Mehrwert unbedingt immer gibt.
Ja, ist ein bisschen schlecht gealtert, muss man sagen.
Ja. Ne? Ich würde euch empfehlen, entweder mit dem dritten oder zweiten anzufangen, je nachdem. Und dann, wenn ihr es wirklich unbedingt wollt, den ersten zu zocken. Es fehlt einiges an Quality of Life. Mhm. Ebenfalls kam raus Elex. Mhm. Ein Titel von Piranha Bytes, richtig? Nee.
Da sagst du was. Doch, nicht
von Piranha.
Piranha Bytes hatte die Rechte für Gothic. Und, wie hießen die anderen? Müsste man nochmal nachgucken.
Aber angelehnt daran, sehr stark angelehnt.
Ja, das ist von den Machern, ne? Nur nicht von Piranha Bytes. Mit Piranha Bytes hat jemand anderes das entwickelt. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Verdammte Axt.
Ja, ich glaube auch nicht.
Müssen wir gucken. Ich rede mal weiter, Johnny, du guckst. Und Elex war ein auch postapokalyptisch eher das Setting, in einer fernen Zukunft, ein Gothic-Risen. Gothic hatten wir ja im Mittelalter, Risen war das Piratenzeitalter mit Ruffy als Hauptcharakter Scherz. Und Elex war eher postapokalyptisch, auch ein bisschen mit Roboter eher. Aber es hat die Seele beibehalten, es hat alles beibehalten, was Gothic und Risen so gut gemacht hat und wofür wir es geliebt haben. Und Elex hat diese Formel genommen, es ein bisschen erweitert, die Welt größer gemacht, aber alles stimmig gemacht. Schön Fraktionen auswählen, die an den anschließen, für die dann arbeiten und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ding.
Ehre, wem Ehre gebührt, ist das natürlich von Piranha Bytes, allerdings da unter der Führung von THQ Nordic. Ja. Deswegen ist das alles klar. So ein bisschen, ne? Die Geschichte halt. Aber ja, sind die originalen Macher. Ja.
Auch Meilenstein in diesem Jahr war Horizon Zero Dawn, ein Titel, der dann doch Wellen geschlagen hat, was man am Anfang nicht gedacht hat, besonders mit diesen ganzen Wildtieren, die dann ja Monster, Roboter sind und so weiter. Das hast du gespielt, Hase, ne?
Ich habe das nur angezockt, deswegen, von uns hat das keiner so effektiv gespielt, deswegen nur auf die Honorable Mentions Liste gekommen. Eigentlich ein Titel, der es verdient hätte, dass man genauer darüber spricht, haben wir aber, ja, bringt nichts, wenn wir selber nicht richtig gezockt haben.
Ja.
Ja, aber sehr, sehr, sehr hohe Community, sehr große Community, die das Spiel liebt und auch den zweiten Teil, der dann rausgekommen ist, sollen sehr, sehr, sehr geil sein.
Auch einfach ein schönes Setting dann auch wieder, ne? Also das hat auch wieder eigenen Charakter einfach, der gut funktioniert hat. Wirklich schön. Ich habe es tatsächlich vor, lass mich lügen, einem halben Jahr mal reingeschmissen. Spielerisch hat es mich nicht wirklich gecatcht, muss ich sagen. Aber vielleicht, weil es noch ein bisschen älter war, einfach schon, aber ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Hauptcharakter ein bisschen generisch ist und nicht so wirklich in diese Welt passt. Oder
also meine Verlobte hat es ja gespielt und sie meinte, dass der Hauptcharakter, die Hauptcharakterin Aloy, dass die schon sehr einen tiefen Charakter hat, dass sie schon gut ausgearbeitet sein soll.
Auch die Story und so, also es passt schon sehr gut, also das ist schon sehr hinterdacht.
Was spielt das hinterdacht?
Ich habe mal irgendwo gelesen, das spielt doch, glaube ich, im Universum von Killzone oder sowas, ne? Irgendwie mehrere tausend Jahre danach.
Hab ich nie gehört.
Doch, das ist, glaube ich, vom selben Entwickler und die haben sich dann irgendwo da verewigt in irgendeiner Höhle. Gibt es dann irgendwelche Roboter oder Gestalten? Die
ich glaube einfach, du kannst nicht richtig lesen.
Doch. Ich kann nicht richtig lesen. Und wo vielleicht auch manche Leute nicht richtig lesen können, ist die Abkürzung, aber es ist PUBG. Player Unknown Battlegrounds.
Yep. Genau. Ja. Das Ding.
Ja. Das andere Fortnite.
Großes Battle Royale, das ja zu der Zeit rauskam. Jeder kennt's. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
Ich wollte gerade sagen.
Ihr kennt's. Wenn ihr es kennt, dann kennt ihr es.
Wer kennt, der kennt.
Quasi Battle Royale in seiner Urform.
Ja. Wirklich Urform. Kam ja auf dem Handy nachher raus und so weiter. Mhm. Ebenfalls Injustice 2.
Mhm. Ja, Fighting Game. Fotzengeballer à la Mortal Kombat mit den DC-Charakteren. Joker haut Batman auf die Fresse, Batman haut Superman auf die Fresse. Superman merkt, dass Batmans Mama genauso heißt wie sein und alles gut.
Mich hat immer geärgert, dass Superman einfach existiert. Was ist das für ein was ist das für ein Kack-Superheld? Also Ich weiß. Aber er ist der stärkste Superheld überhaupt. Nichts kann ihm irgendetwas antun. Niemals irgendetwas. Bis
nicht.
Auf Kryptonit.
Ja.
Wow. Was für ein tiefer Charakter.
Ja.
Aber jetzt seine Brille.
Tiefer.
Ich hasse ihn so sehr.
Was wir vielleicht nicht so hassen, ist Tekken 7. Kam ebenfalls raus.
Ja, Fotzengeballer ohne DC-Charaktere.
Mit diesem einen Typen, der diesen Leopardenkopf hat und dieser eine, der ein Dämon ist.
Was mich schon mal aufgeregt hat, dass Jin überhaupt keinen Sinn macht. Er ist der stärkste Charakter.
Ja, doch, das macht Sinn. Er ist halb Teufel, halb Engel. Ne?
Tekken
ja.
ist geil. Auf die Fresse.
Tekken ist super. Tekken 7 war geil. Tekken 8 ist gut.
Tekken super.
Ich hoffe aber, die bringen mehr Variety rein mit dem nächsten Spiel.
Noch mehr Fratzengeballer gab's mit Fortnite, das andere PUBG.
Ja, PUBG für Kinder.
PUBG für Kinder. Bauen.
Haben wir auch drüber gequatscht in der Folge, so ein bisschen, ne, ganz am Anfang. Nicht in der Folge, in der Folge davor. Fortnite, ne?
Sehr
für Fortnite!
Sehr filmischer Titel, der auch rauskam in diesem Jahr, war Hellblade: Senua's Sacrifice.
Yeah.
Spiel legt ja sehr, sehr viel Wert drauf, ein RPG, aber doch filmisch, cineastisch viel darzustellen. Habe ich persönlich aber nie gespielt. Ich weiß aber, dass es eine ordentliche Fanbase auch mit dem zweiten Teil hat.
Ja, also relativ cool, kurzes Spiel, ne?
Ja. Genau, cineastisch eben schnell durchgeballert, hat eine sehr wohl gut durchdachte Story, die auch sehr mit der Hauptcharakterin selbst spielt, die einfach viel Shit durchleben muss und du spielst so ein bisschen, viele spielt sich in ihrem Kopf ab, so ungefähr, sagen wir es mal so. Und deswegen ist das auch sehr ein guter Titel.
Wie sieht es denn aus mit Middle-Earth, Shadow of War?
Oh. Wir haben ja viel über das Nemesis-System gesprochen und feiern das ohne Ende. Shadow of War hat das nochmal ein bisschen besser gemacht als Shadow of Mordor. Die bestehenden Systeme erweitert, die Welt erweitert, größer gemacht und mit einem Plot-Twist quasi ab, weiß ich nicht, Mitte des Spiels circa, wo das Spiel sich dann nochmal öffnet und du noch mehr Fähigkeiten und alles Mögliche bekommst, was das Spiel nochmal erweitert und absolut zu empfehlen.
Ja, wirklich gutes Game. Spielt es.
Ein Spiel, was wir nicht gespielt haben und es trotzdem, oder das deswegen bei den Honorable Mentions ist, ist Super Mario Odyssey.
Doch, ich habe es gespielt, ich habe es auch durchgespielt.
Ja?
Aber ihr nicht und deswegen wollten wir es auch nicht in die große Besprechung mit reinnehmen. Es ist ein richtig guter Mario-Titel. Nach, was war der letzte davor? Galaxy 2?
Ja.
Ja, ne? War das eben der Titel für die Switch und hat abgerissen, war geil. Du hattest als neue Mechanik hattest du Cappy, deine Mütze, mit der du verschiedene Tiere, aber auch Gegenstände übernehmen konntest und dadurch andere Movesets reingebracht hast.
Mhm.
Du hattest schöne Welten, die gut aufgebaut waren. Das war toll. Das war wirklich, wirklich schön.
Es gibt immer noch viele Speedrunner da drin mit diesen ganzen Kombis, wie du auf die Mütze drauf springst und dann weiter die wieder greifst und wirfst und keine Ahnung was.
Ja.
Sieht immer total crazy aus.
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Mütze Cappy heißt?
Ja. Die
Cappy heißt Cappy. Das ist ja sehr einfallsreich, Mann.
Das ist wie bei Dings da. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Ich wollte gerade sagen, das ist so wie bei hier Hases Lieblingsspielerei. Wie heißt die nochmal?
Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid. Da heißen die Charaktere auch alle so, wie die aussehen.
Wie Schlangen?
Liquid.
Sehen nicht alle aus.
Die sehen nicht aus wie Schlangen, aber die heißen wie Schlangen.
Ja.
Aber es sind keine Schlangen.
The End.
Deswegen verstehe ich den Tico nicht.
The End.
Ja, das ist ja genauso einfallsreich, als ob man ein Schwert Klinge nennt.
Ja.
Nee, aber du hast nicht unrecht. Kojima kann seine Hauptcharaktere auch sehr, sehr dumm benennen.
Ja.
Also es ist irgendwie ein Stein, dann nennt er ihn einfach Rock. So, ne? Ja.
Aber du weißt, woran du bist.
Ist so. Ist so.
Bei Cappy weißt du auch, woran
Entgegner.
Du bist. Was soll der Hate jetzt Cappy gegenüber?
Es hat Augen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Punkt. Enrico auch, trotzdem hast du ihn.
Wo wir auch ein bisschen bashen wollen.
Ja, bei Enrico heißt nicht Menschi.
Podcasti. Wo wir auch mal ganz gerne bashen, ist natürlich bei Ubisoft. Und Ubisoft hat in diesem Jahr Assassin's Creed Origins rausgebracht.
Ja, Origins war der erste RPG-lastige Assassin's Creed-Teil, wo du dann richtig leveln konntest und Waffen auch.
War das ägyptische Ding?
Ja,
yes.
Genau.
Das hattest du sogar noch Lootboxen da drin, wo du Packs ziehen konntest mit Waffen und so weiter.
Genau.
Total
ja, ist ja auch Ubisoft.
Also ich muss sagen, natürlich war das Spiel scheiße. Punkt. Aber die RPG-Elemente dort reinzubringen, fand ich gut. Ich fand, das war ein guter Move.
Ja.
Es war der erste Ansatz bezüglich der RPG-Elemente. Später mit den weiteren Titeln hat sich das verbessert, ja, aber da war das absolut unausgereift und hat nicht gut gegriffen, absolut unbalanced und hat teilweise keinen Sinn ergeben und alles, ne?
Ja, und auch die Welt war leer, egal wo du hingegangen bist, es gab gefühlt gar nichts, so, das war ach,
das war das perfekte Beispiel für Open World, die war riesig, die war groß, absolut leer und ich meine, ergibt in dem Setting Sinn, aber muss das sein?
Ja.
Aber eigentlich voll schlau von denen. Weil was ist in Real Life in der Wüste? Nichts. Lass uns eine Wüste nehmen, dann müssen wir auch nichts machen.
Aber warum machst du ein Open-World-Spiel in der Wüste? Weißt du, wie ich meine?
Ja, wegen Origins.
Ja, aber dann musst du dein Spiel auch ein bisschen adaptieren und nicht Open-World machen.
Origins.
Du kannst keine Diskussion gegen Hase gewinnen.
gegen Hases Logik ist einfach nichts einzuwenden.
Eigentlich sollte ich Anwalt werden.
Vielleicht sollten wir irgendwann mal wieder zu unseren Origins rangehen.
Aber genau deswegen gehen wir zum Grundprinzip zurück und ich erzähle euch mal, wie die Gesamtwertung vom Spielejahr aussieht. Das Spielejahr hat 2017 hat eine B-Wertung bekommen.
Ja. Gar nicht mal so gut.
Ja, nee. Bei den ganzen Titeln ist echt eine Hausnummer. Ich denke, es liegt daran, weil es wirklich wenig Titel gab, die ein S in der Endwertung bekommen haben.
Das waren alles so Titel, die stark waren. Aber immer so ein bisschen das kleine Häuflein gefehlt hatte, um wirklich ganz oben an der Spitze zu stehen. Wir haben, wie gesagt, so ein Resident Evil 7. Wir haben Hollow Knight, was natürlich stark ist. Wir haben Breath of the Wild. Wir haben Nier Automata. Wir haben Destiny 2. Wir haben Cuphead. Wir haben Evil Within 2. Und das sind alles Games, die können natürlich für den einen oder anderen absolute Top-Notch-S-Games perfekt sein. Gar keine Frage. Mhm. Aber für uns in dieser Runde hat es eben sehr oft nicht gereicht. Wir haben nicht ein einziges Spiel, das in der Endwertung ein S bekommen hat. Nicht eins. Ne?
Und deswegen müssen wir gucken, was es jetzt denn wird mit dem Game of the Year. Und ich überfliege mal so die Einzelwertung.
Wir haben uns tatsächlich noch gar nicht entschieden, welches wir nehmen. Ne?
Wir machen es jetzt live. Ich sehe hier eine Punktewertung, dass tatsächlich Hollow Knight und Nier Automata beide dieselbe Wertung haben.
Ja.
Von den reinen Punkten.
Dann ist Destiny 2.
Dann muss es Evil Within 2 sein. Ja, es muss entweder Nier Automata oder Hollow Knight sein, ja.
Oder Divinity, oder nicht?
Divinity...
Nee, das haben zu wenig Leute gespielt.
Ach so.
Ich sage einfach mal meine Stimme, ich bin für Hollow Knight.
Oh, müssen wir echt mal abstimmen hier? Das ist ja interessant.
Ja, tatsächlich.
Dann müssen wir abstimmen. Ja. Wir sind aber vier Leute, das ist halt doof. Aber gut, Arthur, was willst du?
Divinity.
Nein,
das ist ja nicht eine Option.
Hollow Knight oder Nier Automata?
Das ist absolut schwierig, aber Nier Automata hat so eine gute Qualität und ich wünsche mir, dass bald irgendwann ein nächster Titel von Nier kommt. Es wird langsam Zeit. Wir hatten das letzte Mal
Nier Vollautomata.
Und darauf der folgende Teil Nier Kaffee-Vollautomata.
Jetzt sieht's wieder sexistisch, Johnny.
Oh Mann.
Oh nein.
Okay, Nier Automata, hast du gesagt.
Nier Automata. Ich hoffe, dass da noch ein weiterer Titel rauskommt, aber dass das Spiel in so einem Setting so viel rausgeholt hat und so stylistisch und künstlerisch so krass ist, muss ich das da rangeben.
Okay, Hase.
Ganz einfach Nier Automata, ohne meine Lebensgeschichte zu erzählen.
ich bin dabei euch. Nier Automata ist es für mich auch. Das heißt, wir haben 3-1, right?
Und das Game of the Year 2017 ist Hollow Knight. Klinge.
Voll Hollow Knight.
Nee, Nier Automata verdient. Ich weiß aber noch nicht, wo mein Spiel ist. Jungs, wie fandet ihr das Spieljahr 2017? Wir haben schon gerade am Ende kurz angeschnitten. Es ist überraschend, dass es ein B geworden ist. Mhm. Aber wie findet ihr die Spiele-Dichte, die Qualität in diesem Jahr?
Ja, gute Spiele.
Gute Dichte.
Da war ich auch gut dicht. Aber ich denke, also jetzt in den nächsten Jahren kommen halt von vielen dieser Games einfach die zweiten Teile, die neueren Teile, die dann einiges besser gemacht haben. Und weswegen hier auch vielleicht diese Bewertung von B auch nochmal da ist. Sind coole Spiele, habe ich alle gerne gespielt, die ich gespielt habe davon, aber es kam halt danach mit den nächsten Teil halt besser.
Aber jetzt hast du ja doch am Anfang deine Aussage, deine Lebensgeschichte erzählt in 4 Wörtern. Da war ich dicht.
Ja, war gut.
Ich dachte gerade, wird das viel besser.
Nee, ja, ist das ein irgendwie irritierendes Jahr tatsächlich, weil Spaß hatte ich mit sehr vielen dieser Spiele. Aber dass die Wertung dann doch so niedrig ist, hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ganz komisch irgendwie. Mhm. Aber ich meine, wir haben es schon jetzt so oft erwähnt, welche Games dieses Jahr alles rauskamen. Da sind schon starke Dinger dabei, ne?
Ja. Ja, Game of the Year offiziell hat ja in diesem Jahr Breath of the Wild gewonnen.
Ja, das ist richtig.
Weil es frisch war, neu war und hat es auch zu dem Zeitpunkt verdient, denke ich. Mhm. Aber wir haben schon vorher philosophiert, warum ist das so? Ist das, weil langsam der Nostalgiefaktor verloren geht, weil es zu neu die Spiele werden? Mhm. Oder ist es deswegen, dass wir quasi gefühlt mit der Hälfte der Titel aus 2017 haben wir entweder einen neuen Part jetzt bekommen oder wurde angekündigt oder sonstiges und wir Hype darauf haben und das dann im Vergleich mit den alten Spielen? Man weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie das nächste Jahr wird.
Es ist ja auch so ein Ding, mittlerweile kennen wir Gaming, auch vor 10 Jahren kannten wir Gaming schon. Viele der Sachen, hast du gerade gesagt, kannten wir schon aktiv, die Systeme und auch die Franchises, dass du viel mehr Vergleichswerte hast. Das heißt, man ist da wirklich am Gucken, wo ist der Unterschied, was gefällt mir hier besser als dort. Und ich glaube, und das finde ich so geil, ich glaube, in den letzten Spielejahren und in den darauffolgenden können wir viel mehr diskutieren über kleine Punkte, über Dinge, die uns geärgert haben, die vielleicht irgendwie besser waren als woanders. Und jetzt geht es gar nicht mehr so krass um diesen Nostalgiefaktor, den wir noch in den 2000er Jahren hatten. Ne?
Ja.
So, das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant.
Es geht immer mehr in die konkrete Analyse dann dementsprechend.
Ja, tatsächlich.
Yeah.
Ja. Und wir haben halt auch das Thema ganz am Anfang in der letzten Folge gehabt. Es werden immer mehr Genres, es gibt immer mehr Games, das fließt alles so ein bisschen auseinander, aber die Flut ist so riesig.
Ja.
Du hast einfach so viel und du bist in vielen Sachen einfach schon satt.
Ja, ja.
Und auf jeden Fall.
Ja.
Ich hoffe, dass ihr nicht satt seid von unseren Analysen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich bedanke mich bei euch Jungs, dass wir heute mal wieder zusammensitzen und so eine schöne Aufnahme hatten.
Bitteschön.
Danke dir.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify und überall, wo ihr uns hört. Wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, wenn ihr uns helfen wollt, diesen Bugatti-Bollerwagen mit zur Gamescom zu nehmen, sage ich jetzt einfach mal so, dann könnt ihr uns gerne auf Steady abonnieren. Da helft ihr uns, dieses Projekt wirklich auf die Beine zu stellen, auch die Gamescom wieder auf die Beine zu stellen. Und nochmal ein dickes, dickes Dankeschön für die neuen Mikrofone, die wir uns diesbezüglich organisieren konnten.
Danke, Leute.
Danke an alle Leute, die uns jetzt schon unterstützen.
Ja. Kommt gerne auf unseren Discord, wenn ihr ein 1-gegen-1 entdecken wollt, schreibt uns an. Ich mache euch fertig.
Schaut rein auf den Discord, da sind wir verlinkt, überall zu YouTube, Twitch und Schlag mich tot, ihr findet uns überall. Und wenn ihr uns noch nicht gefunden habt, dann macht ihr das mit Absicht. Und das wissen wir ganz genau.
Und wir kriegen euch.
Wir haben 24 Stunden dafür.
Scherz.
Der nächste Film. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaut auch nächste Woche wieder oder hört nächste Woche wieder rein. Reinschauen könnt ihr auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.